Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Groß war das Interesse heute Abend am Gastspiel des Jaffa Theater beim israelisch-deutschen Festival in Berlin. Kurzfristig wurde eine zweite Vorstellung angesetzt für das Ensemble arabischer Israelis und das in Israel legendäre Stück Shampoo Queen. Wir erinnern an die Wegbereiterin der feministischen Comics. Die Amerikanerin Trina Robbins ist mit 85 Jahren gestorben. Als Autorin und Zeichnerin, als Verlegerin und Comic-Historikerin hat sie nicht nur Wonder Woman revolutioniert. Und an der Staatlichen Ballettschule Berlin gibt's wieder neuen Wirbel. Echte Aufarbeitung sieht anders aus. Bevor wir gleich über das israelisch-deutsche Festival in Berlin berichten, schauen wir kurz auf die aktuellen Meldungen zum schon vorab umstrittenen Palästina-Kongress in Berlin. 3 Tage sollte der gehen, doch schon kurz nach der heutigen Eröffnung hat die Polizei die Veranstaltung aufgelöst. Warum? Fasst Mario Bartsch zusammen.
Eine Polizeisprecherin sagte dem RBB, Grund sei die per Video übertragene Rede eines Mannes gewesen, für den in Deutschland ein politisches Betätigungsverbot gilt. Daraufhin sei zunächst der Strom abgeschaltet worden. Nach einer rechtlichen Prüfung sei dann entschieden worden, die Veranstaltung ganz aufzulösen. Der Kongress wurde laut Polizei auch für Samstag und Sonntag verboten. Dagegen könnten die Organisatoren allerdings noch Rechtsmittel einlegen, so die Sprecherin. Bei dem Kongress war eine Videobotschaft des palästinensischen Autors Salman Abu Sita abgespielt worden. Gegen ihn liegt ein Einreiseverbot vor. Der inzwischen 86-Jährige soll nach Medienberichten Anfang des Jahres in einem Blog geschrieben haben, dass er an dem Überfall der Hamas auf Israel teilgenommen hätte, wenn er jünger gewesen wäre. Unter dem Motto »Wir klagen an« hatten sich am Nachmittag mehrere hundert Menschen zu der pro-palästinensischen Veranstaltung versammelt.
Wie wichtig in diesen aufgeheizten Zeiten Dialogformate sind, ist an diesem Wochenende im Berliner Radialsystem zu erleben beim israelisch-deutschen Festival. 2015 wurde das gegründet von dem Musiker Ohad Ben Ari. Diesmal ist es aber wohl die letzte Ausgabe, da die weitere Förderung eingestellt worden ist, ausgerechnet jetzt. Das übergreifende Thema war schon vor dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel gesetzt. Ending, Rebirth, Growth. Nun ist es neu aufgeladen, dieses Thema. Das Ende, die Wiedergeburt, das Wachsen. André Mumot war heute Abend beim Gastspiel des Jaffa Theater dort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst nochmal allgemeiner zum israelisch-deutschen Festival. Findet das auch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt? Und was wird da geboten bis zum Sonntag?
Ja, also die Sicherheitsvorkehrungen sind erhöht worden, auch wegen der nun inzwischen verbotenen Veranstaltungen, die eigentlich geplant waren für dieses Wochenende. Das hat man mir auch gesagt. Man war sich nicht so ganz sicher, ob das vielleicht sogar dieses Festival entlastet, weil alle, die gekommen waren, um gegen Israel zu protestieren, eigentlich zu einem anderen Ort unterwegs waren. Jetzt ist die Situation vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders. Man ist sich dieser heiklen Lage bewusst vor Ort und es gibt gesteigerte Sicherheitsvorkehrungen. Also bevor man überhaupt auf das Gelände des Radialsystems kommt, muss man zumindest seine Taschen durchsuchen lassen, was ich aber sehr vernünftig finde. Und auch während der Veranstaltung sind da Sicherheitsleute vor Ort. Also anders ist es wohl im Moment auch nicht zu machen. Aber so war das heute Abend ein Veranstaltungsort, in dem man sich auch sehr sicher und gut aufgehoben gefühlt hat. Und dieses Festival bietet ja auch noch einiges. Es hat schon einiges aufgeführt, beschäftigt sich eben mit unterschiedlichen Aspekten auch dieser Themen, die Sie schon genannt haben. Es gab natürlich Texte, die gelesen wurden zum 7. Oktober. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, in der so interkulturelle Einflüsse zusammengeführt werden. Zum Beispiel morgen ein großes Gospelkonzert. Symphony of Brotherhood heißt das. Da kommen also sozusagen die unterschiedlichsten auch religiösen Einflüsse zusammen in der Musik in unterschiedlichen Formaten. Es gibt Chorkonzerte und auch Veranstaltungen, in denen das Publikum eben immersiv dabei ist, sowohl beim Singen als auch bei Theaterprojekten. Alles dreht sich auch ein Stück weit um den Holocaust, um die Vergangenheit und natürlich auch um die gegenwärtige Situation.
Heute Abend also das Gastspiel des Jaffa Theater. Das Besondere dieser Gruppe ist, dass dort jüdische und arabische Israelis zusammenarbeiten. Eingeladen sind sie mit dem Stück Shampoo Queen. Was ist das für ein Stoff?
Es ist ein offenbar legendäres Stück, das eben schon vor 50 Jahren entstanden ist. 1970 wurde es aufgeführt von dem israelischen Dramatiker Hanoch Levin, geschrieben. Das ist ein sehr, sehr, sehr berühmter Dramatiker in Israel. Bei uns noch nicht so bekannt. Das ist auch etwas, was sich dieses Festival eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, ihn mal bekannter zu machen, auch bei uns. Dieses Stück war ein Skandal, weil es sich so wahnsinnig kritisch mit der israelischen Gesellschaft und ihrer Einstellung zum Krieg, aber auch eben zu den arabischen Nachbarn und den Palästinensern auseinandergesetzt hat. Es wurde dann auch nach nur 19 Vorstellungen und einem Anschlag auf die Produktion abgesetzt. Und der Autor, das haben wir an diesem Abend auch gehört, weil das vorgetragen wurde, musste sich dann sozusagen öffentlich gegen sein eigenes Stück positionieren. Das hat er auf beißend ironische Weise getan, indem er gesagt hat, das tut ihm schrecklich leid, dass er das Prinzip von Demokratie und freier Meinungsäußerung verwendet hat, um Israel zu kritisieren. Das Besondere ist aber natürlich, dass dieses Stück eigentlich eben aus dieser ja erstmal rein israelischen Perspektive geschrieben und damals auch aufgeführt wurde. Bei dieser Aufführung heute des Jaffa Theater, die letztes Jahr entstanden ist, übrigens schon vor dem 7. Oktober entstanden ist, ist so, dass sowohl der Regisseur ein arabischer Israeli ist, als auch alle Darsteller auf der Bühne. Damit ändert sich die Perspektive nochmal deutlich, weil da sozusagen gegen die Mehrheitsgesellschaft gesprochen wird auf der Bühne. Der Regisseur hat das auch schon im Gespräch vorher so zusammengefasst.
Rabbi Kuri.
Der Vorteil, auf der Bühne zu stehen, ist, dass wir als palästinensische Araber woanders nicht sagen können, was wir fühlen. Durch die Worte Hanoch Levins konnte ich meine Meinung über den israelisch-palästinensischen Konflikt ausdrücken. Sonst würde ich sie verschweigen, sowohl öffentlich als auch privat, um Diskriminierung oder Rassismus zu entgehen.
Man hört also, was der Regisseur Rabbi Kuri sagt. Es ist eine Art Befreiung, die da auf der Bühne passiert und die eigentlich auch im Moment wohl nur das Theater leisten kann. Auch für die Darstellerinnen und Darsteller, sich sozusagen frei zu spielen und ohne irgendwelche Vorbehalte auch Dinge beim Namen nennen zu können.
Das Stück ist 55 Jahre alt, jetzt in dieser Konstellation aufgeführt. Wie wirkt das heute in dieser Zeit?
Es wirkt sicherlich auf das Publikum auf eine spezielle Weise. Dieses Publikum, was dort da gewesen ist heute Abend, hat natürlich auch Hebräisch verstanden. Das hat man gemerkt. Das Stück ist auf Hebräisch aufgeführt worden mit deutschen Übertiteln und englischen Übertiteln. Es ist ein Stück, das wirklich aus satirischen Szenen besteht. Da gibt es keine durchgehende Handlung. Das sind eigentlich so revueartige Einzelaugenblicke, in denen ja diese typischen israelischen Bürgerinnen und Bürger auf die Schippe genommen werden. Und das ist eigentlich erstmal ein reines Sketchtheater, was auf mich auch erstmal relativ harmlos gewirkt hat. Das sind dann halt so großspurige Leute, die dauernd damit angeben, dass ihre Söhne beim Militär sind und dass das so tolle Helden sind. Das steckt natürlich von Anfang an ein tieferer, dunklerer Unterton drin. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, die dann doch sehr hart ist, weil es plötzlich um einen Araber geht, der in einem Haushalt angestellt ist und der von einem Ehepaar wirklich brutal vorgeführt wird. Das hört sich so an.
Das ist Samatocha. Er ist unser Araber. Samatocha ist weise und gehorsam und schadet Juden nicht. Er versteht genau wie wir, auf zwei Beinen zu stehen. Samatocha, zeig ihnen, wie du auf zwei Beinen stehen kannst.
Als ich den Ausschnitt vorhin gehört habe, dachte ich, da wird über ein Kind gesprochen.
Nee, das ist ein Hausangestellter, der da also wirklich erniedrigt wird auf schreckliche, rassistische Weise. Das endet fast in einer Gewalttat auch gegen ihn. Bis zu dem Moment, wo die Hausfrau dann sagt, ja, aber das können wir jetzt nicht machen. Wir brauchen jemanden, der das dreckige Geschirr sauber macht. Und damit wird dieser Araber dann in die Küche entlassen. Das ist eine sehr harte Szene, die an diesem eigentlich wirklich satirisch heiteren Abend dann auch einen starken Kontrapunkt liefert, wo einem auch so ein bisschen das Lachen im Hals Halse stecken bleibt, nicht nur ein bisschen. Und das ganze Stück ist aber auch getragen von dem Wissen, dass da junge Menschen zum Militär geschickt werden, dass immer wieder Kriege kommen, dass dieses militärische, nationalistische Selbstverständnis auch immer wieder zu Katastrophen führen muss. Und das steht hinter diesen lustigen, parodierenden Szenen. Auch die musikalische Umsetzung des Stückes ist so, dass da immer wieder sehr lustige Lieder gesungen werden von den Darstellerinnen und Darstellern. Aber es geht um sehr vieles und es wirkt heute natürlich besonders intensiv.
Der Andrang auf diese Vorstellung war groß. Es wurde heute wohl noch eine zweite Vorstellung angesetzt. Wie hat das Publikum dann reagiert?
Ja, also als die Vorstellung vorbei war, gab es großen Jubel und großen Applaus und Standing Ovations. Ich glaube, das Publikum reagiert auch dankbar auf diese Inszenierung, die ihnen eben ermöglicht, selbstkritisch, selbstironisch auch auf das eigene Land, auf Israel, auf die eigene Herkunft zu schauen und trotzdem verharmlost es auch nicht die Situation der Israelis. Das ist ein harter Abend in dieser Komik und in dieser Konfrontationslust auch, aber es hat was Befreiendes, weil man merkt, das ist möglich. Wir können das gemeinsam anschauen, wir können das spielen, wir können uns das anhören und wir verstehen auch, worum es da geht.
André Mumot über das Gastspiel des Jaffa Theater beim Israelisch-Deutschen Festival im Berliner Radialsystem und das geht noch bis einschließlich Sonntag. Danke.
Sehr gern.
Die amerikanische Autorin, Zeichnerin und Verlegerin Trina Robbins war eine Pionierin des feministischen Comics. Sie hat den ersten weiblichen Underground-Comic veröffentlicht, den ersten Comic mit einer lesbischen Heldin und sie war die erste Wonder Woman-Zeichnerin. Jetzt ist sie mit 85 Jahren gestorben. Anfang der 1970er Jahre gehörte Trina Robbins zur Women's Liberation Bewegung in San Francisco und sie hatte die Nase voll von Macho-Comics à la Robert Crumb.
Crumbs frühe Arbeiten waren total süß und erinnerten an 30er-Jahre-Comics. Doch irgendwann hat sich das plötzlich geändert. Da wurden seine Arbeiten frauenfeindlich. Und zwar extrem frauenfeindlich. In seinen Comics wurden Frauen vergewaltigt, gequält, gedemütigt und ermordet. Das sollte zwar lustig sein, war es aber nicht. Sie empfanden Feminismus und Frauenbewegung als echte Bedrohung. Und allen voran mich, weil ich eine laute, penetrante Feministin war. Anfangs war ich die einzige Frau, die zu ihrem Club gehören wollte. Die anderen versuchten es erst gar nicht oder machten noch keine Comics. Ich war die große Bedrohung.
Trina Robbins, die große Bedrohung. Wir wollen an die Wegbereiterin des feministischen Comics erinnern, im Gespräch mit einer Kollegin der nächsten Generation der österreichischen Comiczeichnerin Uli Lust, selbst ein Star der Graphic-Novel-Szene. Sehr erfolgreich war ihr Buch »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens«. Frau Lust, hallo, guten Abend.
Guten Tag, grüße.
Was war denn so bedrohlich am Auftritt von Trina Robbins in der frühen amerikanischen Comic-Szene?
Naja, sie war explizit energisch. Das fanden die Jungs offenbar bedrohlich oder nervig. Wahrscheinlich fanden sie sich einfach nervig. Langfristig hat sich's ja dann doch als Paradigmenwechsel herausgestellt.
Sie hat mal gesagt, junge männliche Comiczeichner hätten keine Ahnung davon, wie Frauen aussehen. Die wüssten nur, wie Frauen in Comics gezeichnet werden. Was hat sie der Männerszene künstlerisch entgegengesetzt? Also was für Figuren, was für Geschichten hat sie erfunden?
Naja, sie hat die Frauen als Persönlichkeiten begriffen, die schon einen Charakter haben. Also eben dieses grundsätzliche Problem in der Literatur, dass Frauen entweder als Fantasieprojektionen, die tun so, was Männer gerne wollen, dass sie tun, oder Menschen mit eigenen Interessen. Und das hat Trina Robbins eben vertreten, den authentischeren Punkt.
Das gilt jetzt für ihre Prosa, oder?
Das gilt jetzt für die Underground-Comics, die sie gemacht hat. Allerdings hat sie nicht sehr, sehr viel gezeichnet. Also es gibt relativ wenige Arbeiten von ihr. Sie wird zwar immer erwähnt, wenn es darum geht, ja, wen gab es denn eigentlich als weibliche Comiczeichner, weil das eine wirkliche Männerdomäne war. Und dann fällt immer ihr Name, aber eigentlich kennt man nicht sehr viele. Das sind Kurzgeschichten, die in Underground-Comics in den 80ern veröffentlicht wurden und es wird dann einfach immer darauf referiert. Andererseits hat sie Wonder Woman gezeichnet.
Aber können Sie beschreiben, was sie da anders gemacht hat als die Männer, die, ich habe heute gelesen, 4 Dekaden diese Wonder Woman Stories kreiert haben?
wenn Männer ihre Fantasiefrauen zeichnen, dann haben diese Frauen halt, die haben immer diese Körperhaltungen, die müssen dann immer sexy sein, ne? Also egal, welche Handlung sie ausführen, der Hintern ist immer rausgestreckt. Und wenn eine Frau eine Superheldin zeichnet, setzt die andere Prioritäten und die Figuren haben etwas andere Interessen. Also es ist nicht ganz so lächerlich, das sind dann eher Personen, Menschen.
Aber ich meine, ich habe so ein paar Bilder mir heute angeguckt von Trina Robbins, das sind ja auch Frauen mit Wespentaille, Busen,
absolut.
High Heels.
Ja. Die Ästhetik der 60er oder 30er, die hat ihr schon auch sehr gefallen. Sie ist sehr geprägt vom Superhelden-Comic und irgendwie finde ich das auch sympathisch, das sehe ich mir schon auch gern an, ich gebe es zu. Ich habe sie getroffen in San Diego auf der Comic-Con und wir saßen dann auch gemeinsam am Podium. Sie ist eine wahnsinnig nette alte Dame, die sich vor allen Dingen in meiner Zeit profiliert hat, indem sie Comic-Geschichte ausgegraben hat. Also sie hat sehr viele Anthologien kuratiert, die weibliche Zeichnerinnen aus der Comic-Geschichte gefeatured haben. Also sie hat tolle Anthologien herausgebracht, Zusammenfassungen, Sammlungen, solche Dinge. Also sie ist eher als Comic-Historikerin mittlerweile in Erscheinung getreten und als feministische Stimme, als denn als Autorin, also in den letzten Jahrzehnten.
Sie unterrichten ja selbst auch Comic und Zeichnen an der Hochschule Hannover. Sind solche Frauen-Comic-Forschungsbücher à la Trina Robbins da noch interessant für die heutige Generation von Comic-Zeichnerinnen, Studierenden?
Natürlich ist es immer interessant, weil dann kann man erstmal sehen, wie die Aufmerksamkeitsökonomie wirkt auf dem Markt, ne? Und die Grafiken sind schön, es sind gute Bücher. Es war wichtig, dass irgendjemand diese Magazine gegründet hat. Also man kann ihr zurechnen, dass sie auf jeden Fall eine Pionierin war in einer Zeit, als auch die Underground-Comics sehr männlich geprägt waren und der Witz, der Humor dieser Jungs, dieser Männer schon ein extrem frauenfeindlicher sein konnte manchmal und die haben das nicht gemerkt. Es fiel niemandem auf und im Comic-Bereich hat sie dort ihre Stimme erhoben. Da war sie diejenige, die gesagt hat, hey Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Ist es euch schon mal aufgefallen? Und es hat sich mit der Zeit eine reflektierterer Umgang herausgebildet, obwohl so richtig erfolgreich im Mainstream waren sie ja immer noch nicht. Ne?
Aber viele wissen vielleicht gar nicht genau, was ist das eigentlich, Underground-Comic? Also was hat sie da eingebracht an feministischen Themen?
Also Underground-Comic ist etwas, das sich in den 60er, 70er Jahren in Amerika herausgebildet hat als Gegenbewegung oder als künstlerische Alternativbewegung zum Mainstream-Comic, also Superhelden-Genre, vor allen Dingen Superhelden-Comics in Amerika, die da sehr groß sind. Also die Leute haben alle Superhelden-Comics als Jugendliche gelesen und als Erwachsene weitergezeichnet, aber wollten dann vielleicht andere Themen bearbeiten. Robert Crumb ist zum Beispiel einer der Vertreter, also einer der wichtigsten Vertreter vom Underground-Comic. Und es gibt viele autobiografische Stoffe und auch alle anderen möglichen Themen. Das Spektrum ist so bunt, wie es in der normalen Literatur auch ist. Und das hat die Comic-Szene insgesamt sehr befördert. Naja, sie war eine bunte Figur. Sie saß mit Jim Morrison im Auto und hat auch Kostüme hergestellt, Mode gemacht. Also die war so eine bunte Comic-Celebrity.
Ja, sie hat irgendwie so eine Vintage-Boutique betrieben, in der dann die Stars der Hippie-Ära eingekauft haben.
Genau. Also das ist eine Person mit einer schillernden Vergangenheit, die eben auch immer ihre Stimme erhoben hat für die feministische Sache, für die Frauen.
Sie war Jahrgang 1938, geboren in Brooklyn in einer jüdischen Familie. Der Vater ein Einwanderer aus Weißrussland, schrieb auf Jiddisch, die Mutter ernährte die Familie als Lehrerin. Also das war schon auch ein starkes weibliches Vorbild anscheinend. Und Trina, das lernt man in einer Arte-Doku über sie, die interessierte sich nur für zweierlei, für Science-Fiction und Malen, schon als Mädchen in dieser Zeit, ja, 40er, 50er Jahre. Wie hat sie es geschafft, diese Leidenschaft zum Beruf zu machen?
Ja, das fragt man sich, weil diese Underground-Comics waren ja nicht wahnsinnig erfolgreich. Also das ist etwas, das macht man aus Leidenschaft und ich vermute mal, ihr Beruf war das Kleiderverkaufen. Ich glaube nicht, dass sie mit den Comics so viel Geld verdient hat. Aber wie gesagt, sie war eben als Figur, als Pionierin sehr prägend, weil die Szene ansonsten extrem maskulin war und ist immer noch. Teilweise.
Ist es also immer noch ein junges Phänomen, dass immer mehr Frauen jetzt doch in den Graphic Novel und Comic-Bereich reinkommen?
Ja, in Deutschland läuft das wirklich ganz anders. Also hier in Deutschland sind die großen Comic-Preise in den letzten Jahren alle an Frauen gegangen. Also hier hat sich wirklich was getan. Das hat viel damit zu tun, dass jetzt sehr viele literarische Stoffe in Comicform umgesetzt werden und die Verleger gemerkt haben, dass die Frauen ein gutes Publikum sind. Die lesen Comics, wenn man ihnen die richtigen Themen gibt. Und deswegen gibt es jetzt auch viel mehr Zeichnerinnen, die beschäftigt werden. Vorher war das so, dass unsere Themen auch nicht wirklich verlegt wurden. Da musste man erst gegen die Idee ankämpfen, dass das ja eigentlich niemanden interessiert. Und das hat sich als Irrtum herausgestellt. Gott sei Dank. In Amerika sieht es noch etwas traurig aus. Also wenn ich jetzt so Namen nennen müsste, wer so ganz vorne mitspielt, dann ist immer noch ein sehr, sehr hoher Männerprozentsatz. Viel zu hoch. Und Frankreich ist ein ähnliches Bild.
Die Comiczeichnerin Uli Lust erinnerte an ihre amerikanische Kollegin Trina Robbins. Die Pionierin des feministischen Comics ist jetzt mit 85 Jahren gestorben. Frau Lust, danke fürs Gespräch.
Bitte sehr. Gern geschehen. Danke ebenfalls für die Einladung.
An der traditionsreichen staatlichen Ballettschule Berlin gibt's wieder Ärger. Vor 4 Jahren wurden die beiden Leiter der internationalen Elite-Ausbildungsstätte aufgrund von Gerüchten und Diffamierungen freigestellt. Die Rede war von Drill und Magersucht, von einem Klima der Angst. Doch das Land Berlin konnte sich vor Gericht nicht durchsetzen. Der künstlerische Leiter Gregor Seifert wurde vor kurzem offiziell von der Senatsverwaltung für Bildung rehabilitiert, wird aber nicht an die Schule zurückkehren. Was mit dem anderen damaligen Schulleiter Ralf Stabel passiert, ist noch offen. Die amtierende Interimsschulleitung hat aus Sorge um das Kindeswohl Anfang März die jährliche Ballettgala Ende Mai in der Deutschen Oper abgesagt. Für Fazit kann die Tanzkritikerin Dorion Weikmann die Hintergründe beleuchten. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was sind die Gründe für die Absage der Gala? Das ist ja die einzige Auftrittsmöglichkeit für die jungen Ballettschülerinnen und Schüler aus aller Welt, der Höhepunkt des Jahres, für den sie sich seit Monaten anstrengen.
Ja, so wird es immer dargestellt. Man muss jetzt mal ehrlicherweise sagen, eine Gala ist eine Gala. Und sie ist nicht etwas, wovon das Wohl und Wehe von Schülern und Schülerinnen abhängt und auch nicht, ob sie hinterher einen Job kriegen oder nicht. Wenn die Schulleiterin Martina Räther, die interimistische, das Gefühl hat, dass das Kindeswohl hier immer noch nicht wirklich beleuchtet ist in dieser Schule, dann bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als diese Gala abzusagen, weil sie steht mit ihrem Renommee und auch mit ihrem Kopf, den hält sie dafür hin. Und das war ganz klar die Aufgabe, die man der Schule damals gegeben hat, dass sie das Kindeswohl mit der Ausbildung in Übereinstimmung bringen soll. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass die ganze Affäre damit begann, dass über 60 Lehrer dieser Schule sich an den Senat gewandt haben mit einer Beschwerde, die genau auf Kindeswohlgefährdung lautete. Und daraufhin wurde der Senat bzw. die Senatsverwaltung damals tätig. Das darf man wirklich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.
Da ging es um Mobbing, Bodyshaming, Verbalattacken, auch sexualisierte Übergriffe. Und es gab umfangreiche Untersuchungen zu den Verfehlungen. Was ist denn daraus geworden? Also woran scheitert dieser Aufarbeitungsprozess?
Also es gab zu diesen Untersuchungen 2 Kommissionen. Eine Expertenkommission, die die Schule sozusagen nach Schulkriterien untersucht hat, und festgestellt hat, dass einfach viele Dinge nicht wirklich den Gesetzen und den gesetzlichen Anforderungen entsprochen haben. Und es gab eine sogenannte Clearingstelle, die die Beschwerden seitens der Schülerschaft zusammengetragen hat, auch seitens der Lehrerschaft und seitens der Elternschaft. So, beide Berichte waren sehr aufschlussreich, sind 2020, ich glaube im September rausgekommen, groß vorgestellt worden, wurden ins Netz gestellt und sie sind erstaunlicherweise jetzt verschwunden. Und ich selber habe auch eine Anfrage gestellt an die Senatsverwaltung, wie das kommt, warum die jetzt einfach raus sind. Ich kriege darauf keine Antwort. Es kann ja nur 2 Antworten darauf geben, nämlich entweder die Senatsverwaltung denkt, das hat so alles nicht stattgefunden, was sehr seltsam wäre, oder sie zieht diese Berichte raus, weil sie eigentlich auch nicht sagen will, wer dafür verantwortlich ist, dass es diese Zustände gab an der Schule. Und beides ist, ehrlich gesagt, ganz schön skandalös.
Nun gibt es aber von Seiten des Senats die offizielle Rehabilitierung des ehemaligen künstlerischen Leiters Gregor Seifert. Was bedeutet das denn?
Also Sie haben ja schon gesagt, er kehrt nicht an die Schule zurück. Es bedeutet ganz pragmatisch, dass die Senatsverwaltung diese Akten schließen will. Sie möchte die Schule jetzt nach 4 Jahren, was ja auch mehr als überfällig ist, einfach endgültig funktionabel wieder aufstellen und aus der Interimsleitung eine endgültige machen, wer auch immer das dann wird. Und dafür nimmt sie in Kauf, dass eben bestimmte Dinge jetzt unter den Tisch kehrt, nämlich zum Beispiel diese Expertenberichte. Ja, das ist irgendwie es ist sehr irritierend, was da vor sich geht und man kann es nicht wirklich nachvollziehen. Es ist nicht sauber und ich finde auch, dass man damit weder Herrn Seifert einen Gefallen tut, noch der Schule.
Und wie ist das zu deuten, dass man den ehemaligen Leiter Ralf Stabel nicht auch gleichzeitig rehabilitiert hat?
Ich denke, diese Verhandlungen laufen. Also Ralf Stabel hat die Schule insgesamt geleitet. Gregor Seifert war der künstlerische Leiter. Die werden zwar vom gleichen Rechtsanwalt vertreten, aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es dauert einfach offenbar bei Herrn Stabel länger. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Lösung genau die gleiche sein wird. Er wird nicht zurückgehen und er wird rehabilitiert werden. Ja, und dann bleibt eben die Frage, ja, und wer trägt die Verantwortung für das, was an dieser Schule nicht gut gelaufen ist? Die bleibt dann offenbar offen.
Gibt es eigentlich andere vergleichbare Institutionen, die zeigen, dass so ein Prozess auch gelingen kann?
Ja, das gibt es. Wir hatten ja genug Schulen in den letzten Jahren, die in Schieflage geraten sind, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist Zürich. Dort hat man wirklich eine externe Beratungskommission aufgestellt und hat eben dieses ganze System von außen aufgedröselt. Und ich glaube, das ist wirklich notwendig. Systeme haben Beharrungskräfte. Das ist menschlich. Das ist vollkommen normal. Man kann das eigentlich nur von außen auflösen. Und dort hat Jason Beachy, der selbst Rektor der Paluca-Schule ist in Dresden, der hat diesen Prozess dort geleitet, wird jetzt auch dahin gehen. Und man kann ja von außen auch nicht alles sehen, aber soweit man das von außen beurteilen kann, macht es einen sehr guten Eindruck.
Würden Sie das für Berlin jetzt noch sinnvoll halten?
Ja, absolut. Ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, was man will mit der Schule. Ja, man muss vielleicht dazu noch wissen, es ist die einzige Schule, die eine Berufsausbildung für die Tanzbühne vorbereitet, anbietet und zugleich einen allgemeinbildenden Abschluss in Form des Abiturs. Das ist ein irrsinniger Spagat. Ja, also das muss man einfach auch sehen und sich wirklich fragen, wie kann man das übereinander kriegen? Und wie kann man der Priorität des Kindeswohls gerecht werden? Das sind ganz schwierige Fragen und ich glaube, das lässt sich nur mit einer wirklichen Unterstützung von außen lösen, wenn eben innerhalb der Schule einfach auch die Bereitschaft entsteht, zu sagen, wir müssen uns verändern. Es kann so nicht mehr weitergehen.
Und was genau meinen Sie jetzt für Berlin mit dieser Unterstützung von außen?
Ja, dass es auch eine Beraterkommission gibt, dass es wirklich Experten von außen gibt, die sich das angucken, die mit den Lehrenden reden. Man muss sehen, die Lehrenden sind unkündbar, die haben Lebensstellungen. Der Einzigen, denen sagen können zum Beispiel, dass sie Fortbildungen machen sollen, sind die Leute in der Senatsverwaltung. Noch nicht mal die Schulleitung kann das. Das sind einfach Dinge, die jede Art von Innovation ausbremsen. Und man muss, glaube ich, auch innerhalb dieses Kollegiums einfach eine maximale Offenheit und Loyalität untereinander lernen. Das scheint nicht da zu sein, nach allem, was so nach außen dringt. Und nur dann kann man wirklich eine Spitzenausbildung für eine heutige junge Tänzergeneration machen.
Die Tanzkritikerin Dorion Weikmann über die nicht enden wollende Krise an der Staatlichen Ballettschule Berlin mit einem klaren Plädoyer, wie ein Neuanfang gelingen könnte. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Tausende verschollen geglaubte Bücher der einstigen Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums sind in Prag wieder aufgetaucht. Entdeckt wurden die rund 4000 Bände in der Bibliothek des Jüdischen Museums in der tschechischen Hauptstadt. Das teilte eine Sprecherin der Institution mit. Die Nationalsozialisten hatten die Hochschule 1942 geschlossen und geplündert. Die Sammlung umfasste rund 60.000 Bände mit religiöser und wissenschaftlicher Literatur, die überwiegend auf Deutsch und Hebräisch verfasst war. Von den in Prag entdeckten 4000 Büchern sollen nun jeweils mindestens das Titelblatt und die ersten Seiten eingescannt und im Internet zugänglich gemacht werden. Taylor Swift ist wieder bei TikTok zu hören, ungeachtet eines Streits zwischen ihrer Plattenfirma und der Kurzvideo-Plattform. Swift steht bei dem Musikkonzern Universal Music unter Vertrag, hat aber die Rechte an ihren Songs. Bei TikTok verschwanden ihre Titel zusammen mit der Musik anderer Künstler von Universal Music, nachdem sich die beiden Unternehmen im Januar nicht auf eine neue Vereinbarung einigen konnten. Universal Music argumentierte damals, TikTok habe den Musikern und Songautoren nur einen Bruchteil der auf anderen Online-Plattformen üblichen Vergütung geboten. TikTok konterte, Universal habe, Zitat, die eigene Gier über die Interessen ihrer Künstler und Songautoren gestellt. Swift bringt in der kommenden Woche ein neues Album heraus. Die Rückkehr einiger ihrer Songs sei bereits seit einiger Zeit vorbereitet worden, schrieb die Financial Times. TikTok ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Plattform für die Musikbranche geworden, weil dort viele Nutzer neue Songs entdecken. Der italienische Modedesigner Roberto Cavalli ist tot. Cavalli starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Florenz. Das gleichnamige Modehaus teilte auf Instagram seine Trauer über den Tod des Designers mit. Cavalli war international vor allem mit Kreationen in Tierfelloptik bekannt geworden und galt jahrzehntelang als Liebling des internationalen Jet-Set.
Ein Leben gelebt mit Liebe, so der Titel der Traueranzeige, die das Modehaus Roberto Cavalli am Abend auf Instagram postete. 1972 eröffnete er seine erste Boutique im südfranzösischen Saint-Tropez. Eine seiner ersten Kundinnen, keine geringere als die Schauspielerin Brigitte Bardot. Cavalli war mehrfach verheiratet und hinterlässt 6 Kinder. Erst im vergangenen Jahr hat seine langjährige Lebenspartnerin ihren gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht.
Verena Schelter aus Rom in den Kulturnachrichten von Thomas Jedeke. Das Theater Basel setzt mit seinem gemischten Leitungskollektiv seit langem auf offene Experimente, die Basler Kompanie. Heute war unter dem Titel Erpresso Macchiato eine rasante Spionagekomödie angekündigt, ein Verwirrspiel zwischen Kunst, Leben und geheimer Mission. Der Berliner Regisseur und Videokünstler Franz Bruch hat sich zusammen mit den Schauspielerinnen Elmira Bachrami, Marie Löcker und Annika Meyer auf die Suche nach einem Auftrag begeben. Aber was für einen?
Das alles ist doch irgendwie suspekt.
Selber suspekt. Na, wer ist die eigentliche Frage?
Na, was? Ich sag mir was.
Wieso?
Ich sag mir was.
Das alles suspekt ist hier.
Nein, er sagte wer und Sie sagten was.
Ich sagte wer, Sie sagten Sie, er sagte was.
Das habe ich nie gesagt. Sie sagten, dass die eigentliche Frage wer was ist. Und Sie sagten wieso.
Ich sagte nicht wieso.
Nicht Sie, er.
Ach so, wieso sagten Sie das?
Ich sagte nicht das, ich sagte was.
Was jetzt?
Genau, was?
Ich fragte doch lediglich, wer?
Wer?
Was?
Wessen?
Wer ist suspekt?
Nein.
Was? Was?
Schluss mit dem Theater!
Die Beschreibung rasante Spionagekomödie, die scheint schon mal zu stimmen. Christian Gampert hat die Uraufführung miterlebt. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Was ist den Frauen denn da suspekt?
Sie sind einander suspekt. Es handelt sich um drei Agentinnen oder Agenten, die von Frauen gespielt werden, die sich in einer Kunstausstellung treffen. Und man denkt zunächst, ja, soll es hier um Kunst gehen? Es wird um Kunst geredet auch. Ist man jetzt bei Boto Strauß Trilogie des Wiedersehens oder so? Soll es ein Kunststück werden? Aber nein, es sind Agenten, die sich gegenseitig belauern und die aber keinen Auftrag haben und deshalb die ganze Welt verdächtig finden. Und die stellen einander in verschiedensten Situationen und verbringen sozusagen die gesamte Geschichte miteinander, die aber keinen wirklichen Handlungsfaden hat, sondern durch verschiedene Krimi-Agenten-Klischees sich fortbewegt.
Von Hitchcock bis James Bond heißt es in der Ankündigung, aber auch jede Menge Schweizer Klischees sollen bedient werden. Berge, Seen, Schokolade, Banken, Diplomaten und Bösewichter. Ist Ihnen das alles begegnet?
Im Prinzip schon, wenngleich nicht in dieser Reihenfolge. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Das Konzept des Abends ist eindeutig von René Polisch beeinflusst. Franz Bruch hat offenbar viel Polisch gesehen und setzt dieses Konzept nun eher jugendtheatralisch um, weil diese Agenten sind junge Leute, die auf der Suche nach einem Sinn sind, also nach einem Auftrag. Sie haben aber keinen. Das ist so der doppelte Boden. Sie wissen eigentlich nicht, hinter wem Sie herjagen oder hinter was Sie herjagen. Sie stellen sich ständig selbst. Sie stellen alle möglichen Krimi-Klischees nach, vom Nahkampf über den Pistolenkampf bis zur Verfolgungsjagd. Und machen dann natürlich ganz viele Dinge, die auch bei Hitchcock und James Bond vorkommen und in jedem Tatort. Nur wird das eben persifliert. Das heißt, vom Konzept ist es so, dass das, was einen eigentlich traurig machen könnte, nämlich eine bestimmte Leere im Leben, es hat alles keinen Sinn, die Gesellschaft geht vor die Hunde und so weiter, das wird ins Komische gewendet, indem man die Klischees, an denen man sich hochziehen kann, indem man ins Kino geht und sich andere größere Figuren zum Vorbild nimmt, die aber auch nicht mehr stimmen. Indem man das persifliert, versucht man sozusagen gegen die eigene Traurigkeit anzukämpfen und sie sozusagen zu einem großen Kabarettabend zu machen, der mit Polish-Elementen arbeitet, vom Tingeltangel bis zur Werbung und solchen Dingen, die anfangs und auch am Ende dann eingespielt werden.
Der Abend ist ja hochkarätig besetzt mit Elmira Bahrami, Marie Löcker und Annika Meyer, drei Schauspielerinnen, die nicht nur im Theater, sondern auch in Filmen sehr aktiv und sehr gut sind. Hier wohl auch als Co-Stücke-Schreiberinnen. Ja, sind das auch Meisterinnen der Persiflage?
Auf der Bühne schon, als Stückeschreiberin weiß ich nicht. Also ich vermute, dass Franz Bruch einfach die Polish-Methode übernommen hat, dass er bestimmte Textfragmente, Ideen hat, mit denen auf die Probe geht und dann mit den Schauspielerinnen daran weiterarbeitet. Das Ganze hat keinen wirklichen roten Faden, obwohl ein roter Faden über die Bühne gespannt wird in zäher Arbeit. Aber es stellt sich keine wirkliche Handlungsfolge ein. Das ist aber auch egal. Das ist Performance-Theater, das mit verschiedenen Elementen arbeitet. Das Publikum jubelt. Das ist natürlich ein sehr jugendliches Publikum und dafür ist es auch gedacht. Insofern ist es völlig okay. Es hat diesen doppelten Boden. Eigentlich sind wir verzweifelt, aber wir machen das Beste draus. Aber man muss sagen, wenn man jetzt Hitchcock zugrunde legt, so richtig mit Suspense arbeitet dieser Abend nicht. Es hat doch diverse Längen. Aber es ist eine schöne Performance, die viele Leute offenbar in Basel erreicht hat.
Also der Spionage-Thriller eher als Verkleidung für so eine Art Selbstsuche. Christian Gampert über Erpresso Macchiato, die Uraufführung am Theater Basel. Besten Dank und schönen Restabend.
Ja, vielen Dank.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Bevor am Montag der neue Roman von Isabel Allende erscheint, hat unser Kollege Tobias Wenzel die chilenische Schriftstellerin in ihrer Wahlheimat Kalifornien besucht. Seit dem Roman Das Geisterhaus ist Allende die erfolgreichste spanischsprachige Autorin der Welt. In ihrem Buch Paula ging es um den frühen Tod ihrer Tochter, Anlass für die Gründung einer Stiftung. Und in deren Kontext ist Allende auf den Fall eines blinden Flüchtlingskindes in den USA aufmerksam geworden. Ein Kind, das von seiner Mutter getrennt worden ist. Inspiration für den neuen Roman Der Wind kennt meinen Namen. Isabel Allende sorgt sich um abnehmende Empathie.
El problema es cuando vivimos desconectados.
Problematisch ist, wenn Menschen keine Verbindung zueinander haben.
Sausalito, Kalifornien. Isabel Allende sitzt im Büro ihrer Stiftung, die sich unter anderem für geflüchtete Mädchen und Frauen einsetzt. Eine Stiftung, für die Empathie essentiell ist. Sie habe die Hoffnung gehabt, erzählt die chilenische Bestsellerautorin, dass die Pandemie einen empathischen Effekt haben würde.
Ich hatte gedacht, nach dem Ende der Pandemie würden die Menschen auf die Straße gehen, um sich zu umarmen. Endlich können wir uns wieder unterhalten. Lass mich dein Freund sein. Das ist aber nicht passiert. Die Menschen sind heute noch polarisierter und gespaltener als je zuvor.
Allendes neuer Roman »Der Wind kennt meinen Namen« ist ein Plädoyer für allgemein mehr Empathie und besonders für mehr Mitgefühl mit Flüchtlingskindern, die von ihren Eltern getrennt werden.
1938 wird der jüdische Arzt Rudolf Adler beim Novemberpogrom in Wien schwer verletzt und später ins KZ deportiert. Seine Frau schickt den gemeinsamen 5-jährigen Sohn Samuel mit einem Kindertransport nach England, um ihn vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. 81 Jahre später, 2019, wird im US-Bundesstaat Arizona an der Grenze zu Mexiko ein anderes Kind von seiner Mutter getrennt. Die 7-jährige, durch einen Unfall erblindete Anita ist mit ihrer Mutter vor der Gewalt in El Salvador in die USA geflohen. Anitas Geschichte ist inspiriert vom realen Schicksal eines Mädchens namens Juliana. Isabel Allende nennt Donald Trump, der für die damalige Grenzpolitik verantwortlich war, im Buch nicht beim Namen.
Weil er nicht der Einzige ist, der Familien getrennt hat. Offiziell dürfen zwar nun an der US-amerikanischen Grenze keine Familien mehr getrennt werden, aber im Verborgenen passiert das immer noch.
Samuel begegnet seinem Trauma mit Musik und arbeitet als Geiger und Dozent in Kalifornien. Die blinde Anita sucht dagegen Zuflucht in der Fantasie und spricht mit ihrer toten Schwester. Einige von Allendes Figuren wirken leider etwas blutleer, auch weil deren Dialoge teils mit Bildungsinformationen für die Leser überfrachtet sind. Der Apotheker Peter Steiner ist dagegen glaubhaft, weil eine komplexe Figur. Er ist ein guter Freund der jüdischen Familie Adler und wird Zeuge des Novemberpogroms in Wien.
Fassungslos über sich selbst spürte der Apotheker, dass der Taumel der Menschenmasse um ihn herum ansteckend und befreiend wirkte. Dass er selbst Lust bekam, alles zu Klump zu treten, in Brand zu stecken und sich die Seele aus dem Leib zu brüllen, dass er zu einem Monster wurde.
Allende versteht sich darauf, Spannung zu erzeugen. So will man als Leser unbedingt etwas über das Schicksal von Anitas Mutter erfahren. Dem auf der Spur sind die Sozialarbeiterin, die für Anitas Asyl in den USA kämpft, und ein Anwalt, der sich in die Sozialarbeiterin verliebt und der zunehmend Empathie für die Flüchtlinge empfindet. Samuel, der in der Pandemie noch mehr zum Einsiedler geworden ist, hat sein großes Empathieerlebnis, als er ausgerechnet Anita kennenlernt, mit der er das Schicksal des Flüchtlingskindes ohne Eltern teilt. Und dann soll auch noch die blinde Anita wieder sehen können. In diesem Roman hat es die Autorin mit dem Happy End deutlich übertrieben. Lesenswerter sind da die wunderbar skurrilen Schilderungen, für die sie seit ihrem Debüt Das Geisterhaus berühmt ist. Wenn es etwa über die Großmutter der Sozialarbeiterin heißt, sie habe wohl hellseherische Fähigkeiten, weil ein Skorpion in ihren Gehörgang gekrochen sei oder sie giftige Pilze vom Friedhof gegessen habe. Beim Schreiben hat Isabel Allende an ihre eigene Großmutter gedacht.
Según la leyenda, ella sentía cuando iba a temblar. Chile es un país de terremotos.
Der Legende zufolge hat sie in Chile schon vorab die Erdbeben gespürt. Jeden Donnerstag hielt sie zu Hause mit 3 anderen verrückten Freundinnen spiritistische Sitzungen ab, um die Geister der Toten zu rufen. Sie saßen dann an einem Eichentisch, der als Beine 4 Löwenfiguren hatte, der heute bei mir zu Hause steht. Der wiegt 1 Tonne. Und dann sollen sich die 4 Frauen an die Geister gewandt haben. Ist jemand hier? Und wenn der Tisch sich dann 2-mal bewegt hat, bedeutete das, ja. Der Tisch ist nun schon 40 Jahre in meinem Besitz und hat sich bei mir nie spontan bemerkbar gemacht. Ich weiß also nicht, ob die Legende über meine Großmutter stimmt.
Vielleicht bewegt sich der Tisch ja immer, wenn Isabel Allende gerade schläft.
Ja klar, oder wenn ich nicht da bin und das Haus verschlossen ist.
Isabel Allende, in Kalifornien besucht von Tobias Wenzel. Am Montag erscheint Allendes neuer Roman bei Suhrkamp in der Übersetzung von Svenja Becker und er heißt »Der Wind kennt meinen Namen«. Ich kenne den Namen von Florian Werner, er lotst uns durch die gedruckten Feuilletons vom Samstag.
Die Stiftung Warentest genießt in Deutschland mehr Vertrauen als das Bundesverfassungsgericht und sie wird demnächst 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat sich Cornelius Pollmer für die Süddeutsche Zeitung zu einem Testbesuch im Testzentrum aufgemacht. An einem geheimen Ort in Sachsen wird er von einem gewissen Herrn Schlumm in die Warentestung eingeführt und ist begeistert. Die Rasenmäher sind nicht weniger als ein erster Schlüssel zu diesem angenehm eigentümlichen Ort. Man habe es hier mit einem sogenannten Rüttelprüfstand zu tun, sagt Herr Schlumm. Und wer die Musik da immer noch nicht hören kann, der lasse folgenden Satz einfach mal auf sich wirken. Wir leiten hier bewusst eine niederfrequente Vibration ein. Eine eher hochfrequente Vibration hat hingegen Verkehrsminister Wissing von der FDP eingeleitet, wie Joachim Müller-Jung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentiert. Es ist keine schöne Pointe, aber immerhin eine bezeichnende, dass am Ende dieser denkwürdigen klimapolitischen Woche der Bundesverkehrsminister den Höhenflug der Klimaschützer mit schwerem Geschütz beendet. Ein flächendeckendes Fahrverbot an 2 Tagen pro Woche, damit droht Volker Wissing seinen Koalitionspartnern, sollten die nicht einwilligen, dass der Verkehrssektor von festen Emissionszielen befreit wird. Offenbar wolle der Minister mit seiner Drohung demonstrieren, dass das ganze Klimading schnurstracks ins gesellschaftliche Chaos führe, so Müller-Jung. Dabei habe die Klimakrise nicht nur ökologische, politische und gesundheitliche, sondern ab sofort auch juristische Konsequenzen. Seitdem Mitte dieser Woche der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klimaschutz in einem historischen Verfahren zu einem Menschenrecht aufgewertet hat, ist klar, hohle Phrasen in der Klimapolitik sind von nun an justiziabel. Ein ökologisches Desaster dürfte auch die Megacity The Line werden, die derzeit in Saudi-Arabien entsteht. Auch wenn von den ursprünglich geplanten 170 Kilometern Stahlbeton vorerst wohl doch nur 2,5 realisiert werden. Aber, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung, das hindert Saudi-Arabien nicht daran, dem minimalisierten Vorhaben ein weiteres Size Matters Projekt zur Seite zu stellen. Um irgendwann doch noch Millionen Neubürger verkehrlich mit der Drittwohnung in, sagen wir, Schwabing zu verbinden, soll vor den Toren Riads der King Salman International Airport als größter Flughafen der Welt entstehen. Auf Entwürfen sieht der Flughafen wunderbar ökosensibel aus und er ist natürlich klimafreundlich konzipiert. Aber das dürfte bei dem erwarteten Verkehrsaufkommen eher Marketingfolklore sein, meint Matzig. Geplant sind 6 Start- und Landebahnen, die rund 185 Millionen Fluggäste jährlich ermöglichen. Zum Vergleich, der sogenannte Hauptstadtflughafen BER hat es im Jahr 2023 auf 23 Millionen gebracht. Schade, dass die Klimakleber schon die letzte Generation sind. Sie müssten sich generationsübergreifend vermehren, um diese Megalomanie mit sehr viel Sekundenkleber zu verhindern. Was also tun angesichts all dieser düsteren Nachrichten? Womöglich hilft tatsächlich nur ein Besuch bei der Stiftung Warentest, wo wackere Tester an Rasenmähern rütteln oder den Farbton von Pommes begutachten. Zumindest Cornelius Pollmer findet dort Trost. So vieles liegt im Argen in dieser Welt. So viel Regression und Selbstsucht bricht sich jeden Tag da draußen Bahn. Aber wenn in derselben Welt jeden Tag auch ein paar Ökotrophologen zur Arbeit gehen, um die Bräunungsgrade von Pommes zu überprüfen und um anschließend nachzusehen, ob die Enden leicht eingetrocknet sind, die Mittelstrecken aber noch schön kartoffelig, dann ist doch noch längst nicht alles verloren. Nein?
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.